Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Heute ist seit langem mal wieder eine Premiere. Wir sprechen den Fall zusammen ein. Ist mir jetzt eben eingefallen gerade.
Stimmt.
Ja, normalerweise arbeiten wir ja hauptsächlich getrennt in letzter Zeit, aber diesmal ist es wirklich so, eine ganze Folge komplett zusammen.
Wie sich das anhört, als wären wir irgendwie so voll verstritten oder so.
Das wird bestimmt total scheiße. Nein,
Was? Nein. Also du trägst den Fall heute vor, ne?
Deswegen sage ich's ja. Bin ja noch nicht so richtig fit wieder, aber ich habe tatsächlich echt einen Fall hingekriegt und ich hoffe, dass das unfallfrei über die Bühne geht gleich.
Hast du eigentlich ein Lieblingsweihnachtslied?
Ja, habe ich. Und zwar, ich kann das noch nicht so gut aussprechen, Angels We Have Heard on High. Das finde ich immer total schön zur Weihnachtszeit.
Okay, das sagt mir gar nichts.
Du hast das hundertprozentig schon mal gehört. Wenn du es hörst, kennst du es. Also ich finde es wunderschön.
Okay, dann höre ich nachher mal rein. Also, aber ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass du vielleicht Alle Jahre wieder nennst, weil es ja so ähnlich klingt wie unser Podcast. Aber weißt du, worauf ich mich auch alle Jahre wieder freue? Auf die tollen Xmas-Comebacks.
Werbung.
Denn die Energy-Sorten Baked Apple Boar mit leckerem Bratapfelgeschmack und Xmas mit weihnachtlichem Pflaume- und Zimtgeschmack feiern wieder ihre Rückkehr bei Holy. Ich fand die ja schon letztes Jahr richtig lecker und hab die super gerne warm getrunken. Denn das Tolle ist, die weihnachtlichen Flavors kann man kalt oder warm genießen.
Stimmt, die Flavors sind perfekt, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und im Gegensatz zu diesem ekligen Glühwein, ich trinke das ja überhaupt nicht, sind die auch absolut katerfrei. Wie auch letztes Jahr ist die ganze Sache wie immer limitiert. Also bitte nicht zu lange warten, sonst sind sie nämlich weg. Abgesehen davon gibt es bis zum 24.12. auch wieder eine tolle Aktion bei Holy, die ihr absolut nicht verpassen solltet.
Stimmt. Ihr wisst ja, dass ich den Thermoshaker von Holy total liebe und es zu meinem täglichen Begleiter geworden ist, da kalte Getränke bis zu 12 Stunden kalt und warme Getränke bis zu 8 Stunden warm halten kann. Und diesen gibt es jetzt zu jedem Starter-Set Deluxe gratis dazu. Das Starter-Set Deluxe ist nicht nur was für Neukunden, die Holy noch gar nicht kennen, sondern auch für alle, die sich gern mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmackssorten probieren wollen. Denn das Starter-Set Deluxe beinhaltet nicht nur eine 14er Probierbox Holy Energy, sondern auch eine 14er Probierbox Holy Iced Tea und eine 14er Probierbox Holy Hydration. Normalerweise dann auch noch ein Logo-Shaker, aber bis zum 24.12. erhaltet ihr zu dem Set noch den Thermoshaker im Wert von 34,99 Euro.
So, also jetzt mal unter uns. Wer wirklich noch keinen Plan hat, was er Weihnachten verschenken soll, ist mit dem Set wirklich sehr gut bedient. Denn wer würde sich nicht über pulverbasierte Drinks, die komplett auf Zucker und sonstige fragwürdigen Inhaltsstoffe verzichten, freuen? Und vor allem über einen Thermoshaker, damit kann wirklich jeder was anfangen.
Und was auch noch toll ist, bis zum 24.12. bekommt ihr auch wieder tolle Goodies zu euren Bestellungen. Ab einem Einkaufswert von 40 Euro gibt es eine schöne Holy-Tasse, ab 60 Euro ein Untersetzer-Set von Holy und ab 80 Euro eine Holy-Christbaumkugel.
Ach, und wer sich zwischen den beiden weihnachtlichen Geschmackssorten nicht entscheiden kann, kann sich auch für das günstige Xmas-Bundle entscheiden. Denn das beinhaltet beide Christmas-Tabs und beide Animal-Shaker für 69,99. Normalerweise kostet allein schon ein Tab 39,99, also da könnt ihr wieder ordentlich sparen.
Ja, und ordentlich sparen könnt ihr außerdem mit unseren Gutscheincodes. Mit dem Code JAHRE5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und für alle, die Holy schon kennen und nicht genug bekommen können, haben wir auch noch einen 10% Code für Bestandskunden. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie alle Gutscheincodes.
Werbung beendet.
So, dann bin ich jetzt aber auch schon riesig gespannt auf deinen Fall. Ich würde sagen, ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Okay, dann starte ich mal. Triggerwarnung gibt's heute keine, aber ich habe einige Namen geändert. Es ist der 24. November 1989 in Fulda. Jetzt aber raus aus den Federn. Deine Schicht fängt bald an. Gewohnt liebevoll, aber nicht weniger konsequent, gibt die 28-jährige Elvira Schäfer ihrem Ehemann Peter zu verstehen, dass er sich jetzt genug für seine bevorstehende Nachtschicht ausgeruht hat. Der 29-Jährige ist Elviras Weckruf schon gewöhnt und er ist dankbar dafür. Denn mit Elvira wendete sich das Leben des ehemaligen Kleinkriminellen und Drogenabhängigen wieder zum Guten. Jetzt sind beide sogar verheiratet. Mit den Drogen ist ein für allemal Schluss und beide können in eine gesicherte Zukunft sehen. Für Peter hat das alles nur Vorteile. Naja, wenn man von dem Aufstehen in diesem Moment mal absieht. Aber ein bisschen Schwund ist ja bekanntlich immer. Hast du Hunger, will Elvira fürsorglich wissen, während sie dabei zusieht, wie sich ihr Mann gerade verschlafen aus dem Bett pellt. Ja, hau uns mal irgendwas Leckeres in die Pfanne. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Lothar bringt so gegen 5 das Auto, antwortet Peter noch sichtlich zerknirscht. Lothar ist Peters Chef und Inhaber einer der begehrten Taxilizenzen der Stadt Fulda. Ebenso ist Lothar einer der Gründe, warum Peter seinen Sprung in ein neues Leben und vor allem in ein drogenfreies Leben geschafft hat. Er gab ihm eine Chance und Peter nutzte sie. Der rüstige Lothar versteht sich sogar so gut mit seinem einzigen Angestellten, dass er Peter Ende des Jahres seine Konzession übertragen möchte. Sein treues Taxi möchte Lothar allerdings in den Ruhestand mitnehmen. Aus diesem Grund haben Peter und Elvira sich schon nach einem Ersatzauto umgeschaut und sind sogar relativ schnell fündig geworden. Peters neue Selbstständigkeit steht somit nichts mehr im Wege. Pünktlich wie immer klingelt Lothar an der Haustür der Familie Schäfer, um Peter das Taxi zu übergeben. Nach einem kurzen Plausch mit seinem Chef packt Peter seine Sachen zusammen und verabschiedet sich von seiner Ehefrau Elvira. Da es Freitag ist, wird eine arbeitsreiche Nacht auf ihn warten. Seine Vermutungen sind nur zum Teil richtig. Elvira sieht ihrem Mann in dem Taxi noch nach, als er die Straße herunterfährt. Es wird das letzte Mal sein, dass Peter hinterm Steuer sitzt. Denn auf ihn wartet in dieser Nacht nicht nur viel Arbeit, sondern auch der Tod. Zeitsprung. Es ist der Morgen des folgenden Tages. Wie jeden Samstag macht sich der rüstige Rentner Günther Seibel auf den Weg zu seinem Morgenspaziergang. Der 62-Jährige braucht die winterliche Frischluft, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Sein Weg ist dabei oft der gleiche. Die Spazierwege um den Aueweiher in Fulda. Aber diesen Spaziergang wird Günther sein Leben lang nicht vergessen. Denn als er in eine Sackgasse blickt, sieht er dort ein Taxi stehen. Die Türen auf der Fahrerseite sind weit aufgerissen und vom Taxifahrer fehlt jede Spur. Das ist aber keine gute Idee, Herr Kollege, denkt sich Günther, als er sich auf dem Weg zum Fahrzeug macht. Günther Seibel, der selbst jahrelang als Taxifahrer sein Geld verdiente, wirft einen Blick ins Fahrzeuginnere. Weit und breit ist niemand zu sehen. Dann fällt sein Blick auf eine große Blutlache, die genau neben dem Taxi ist. Einige Spritzer findet er bei genauerem Hinsehen auch an der Karosserie. Nachdem Günther einen kurzen Moment innegehalten hat, greift er routiniert zum Funkgerät des Taxis und verständigt über Funk die Zentrale. Die Disponenten am anderen Ende bemerken sofort, dass ihr Gesprächspartner nicht zum ersten Mal ein Taxifunkgerät in der Hand hat. Routiniert gibt Günther den genauen Standort des Taxis sowie die Nummer durch. Wenig später erreicht die erste Kollegin die Sackgasse, in der Günther immer noch neben dem Taxi Wache hält. Gemeinsam mit der Taxifahrerin, der Günther noch aufträgt, nichts mit bloßen Händen anzufassen, öffnet er den Kofferraum. Der Anblick ist erschreckend und dramatisch zugleich. Denn im Kofferraum des Taxis finden Günther und seine Kollegin die grausam zugerichtete und blutverschmähte Leiche eines jungen Mannes. Die herbeigeeilte Taxifahrerin erkennt in der Leiche sofort ihren Kollegen Peter Schäfer. Zutiefst schockiert und betroffen gibt die Taxifahrerin ihrem grausamen Fund an die Zentrale weiter und wartet gemeinsam mit Günther Seibel auf das Eintreffen der Polizei. Diese nimmt sofort die Ermittlungen auf. Der Fundort der Leiche wird weiträumig abgesperrt und die Spurensicherung versucht so viel wie möglich an Spuren und Hinweisen sicherzustellen. Um nichts zu übersehen, wird das Taxi, in dem die Leiche gefunden wurde, noch am selben Tag zur Spurensuche an das LKA Wiesbaden überstellt. Ebenso wird eine 10-köpfige Soko eingesetzt, um den Mordfall an Peter Schäfer aufzuklären. Unterstützung erhält die Kriminalpolizei auch noch von einem Zug der Bereitschaftspolizei. Was den Ermittlern bei genauerem Hinsehen relativ schnell klar wird, ist, dass es sich zumindest unter anderem um einen Raubmord gehandelt haben muss. Denn die Geldbörse des ermordeten Taxifahrers fehlt. Bei Recherchen und natürlich bei der Befragung von Peters Chef Lothar wird klar, dass der oder die Täter noch mehr nach ihrer grausamen Tat mitgenommen haben. Neben der Geldbörse mit ca. 500 D-Mark Inhalt fehlen noch ein blaues Handtuch mit Mercedes-Logo sowie eine Lesebrille mit goldfarbenem Gestell. Die Brille gehörte allerdings nicht dem Opfer, sondern seinem Chef Lothar. Er hatte sie dauerhaft im Taxi deponiert. Auch den Fahrzeugschlüssel scheinen der oder die Täter mitgenommen zu haben. Als nächstes beschäftigen sich die Ermittler mit den Fahrten, die Peter Schäfer in der Nacht seines Todes gemacht hatte. Laut Taxizentrale fuhr das Opfer in der Zeit von 17 bis ca. 1.40 Uhr, da war der letzte Kontakt zur Taxizentrale, 27 Fahrgäste. Der diensthabende Disponent in der Taxizentrale konnte sich auch noch an den vermeintlich letzten Fahrgast von Peter Schäfer erinnern. Dieser rief gegen 1.30 Uhr von einer der Telefonzellen am Uniplatz in Fulda an. Dass Peter Schäfer mit seinem Taxi zur Beförderung des Fahrgastes hingeschickt wurde, war somit reiner Zufall. Der Disponent beschrieb den Anrufer als männlich mit eher junger Stimme in dialektfreiem Deutsch. Nachdem Peter Schäfer am Uniplatz angekommen war, bestand noch ein kurzer Funkkontakt zur Zentrale, in dem er mitteilte, dass er soeben zwei Fahrgäste aufgenommen habe. Das Ziel konnte die Zentrale leider aufgrund der schlechten Funkverbindung nicht mehr verstehen. Das Taxameter zeigt allerdings beim Leichenfund noch 9,80 D-Mark an. Dies entspricht in etwa der Wegstrecke vom Uniplatz zum Leichenfundort. Neben diesen Hinweisen erhoffen sich die Ermittler auch von ihren Kollegen der Gerichtsmedizin weitere Erkenntnisse zum Tathergang. Zum einen wird bei der Obduktion der Leiche festgestellt, dass Peter Schäfer von hinten, also von einer Person auf dem Rücksitz seines Taxis mit einem Seil, welches in etwa die Breite einer Wäscheleine hatte, so lange gewürgt wurde, bis sein Zungenbein brach. Allerdings leistete der Taxifahrer massiven Widerstand, sodass sich der Überlebenskampf auch mal kurzzeitig auf die Rücksitze des Fahrzeugs verlagerte. Nachdem Peter Schäfer dann aus dem Fahrzeug gezerrt wurde, ist er durch 10 Messerstiche zu Fall und schließlich zu Tode gebracht worden. Nach dem Obduktionsbefund sollen 4 der 10 Stiche tödlich gewesen sein. Diese befinden sich unter anderem in der Brust sowie in der Lendengegend. Peter Schäfer starb an Herzversagen aufgrund des massiven Blutverlustes. Ebenso werden an der Leiche multiple Abwehrverletzungen gefunden. Der 29-Jährige kämpfte mit aller Kraft um sein Leben, war aber letzten Endes chancenlos gegen seine Mörder. Im Anschluss an die Tat verfrachten ihn seine Mörder in den Kofferraum des Taxis. Die Tatzeit kann zum einen aufgrund der gerichtsmedizinischen Untersuchung, zum anderen aufgrund des Ermittlungsstandes auf ca. 2 Uhr nachts festgelegt werden. Was die Ermittler aufhorchen lässt, ist die Tatsache, dass Spuren gefunden wurden, die belegen, dass Peter Schäfer noch am Leben gewesen sein muss, als ihn die Täter in den Kofferraum seines Taxis warfen. Die Soko versucht alles, um den Tätern möglichst schnell habhaft zu werden. Neben der Befragung vorheriger Fahrgäste aus der Tatnacht sowie Umfeldermittlungen wird auch eine Belohnung von 11.000 D-Mark auf sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Leider alles ohne Erfolg. Einige Tage später erhalten die Ermittler dann den ersten Hinweis. Die Geldbörse des Ermordeten wird in der Gaststätte Oberbayern hinter einem Zigarettenautomaten gefunden. Das Lokal ist nur ein paar Minuten vom Tatort bzw. Fundort der Leiche entfernt. Da die Gaststätte in Ermittlerkreisen nicht gerade den besten Ruf genießt, ist es den Ermittlern schon vor Beginn ihrer Ermittlungen klar, dass es schwer sein wird, hier verwertbare Informationen zu bekommen. Immerhin gelingt es ihnen, anhand von Beschreibungen der Gäste ein Phantombild eines Mannes zu erstellen, der sich am Tatabend längere Zeit an dem besagten Zigarettenautomaten aufgehalten haben soll. Dabei soll es dann aber auch bleiben. Denn einen Täter können sie mithilfe des Phantombilds nicht ermitteln. Um die Ermittlungen vielleicht noch einmal voranzutreiben, wird der Fall am 30. November 1990 in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY vorgestellt. Die Ermittler erhoffen sich hierbei vielleicht noch den entscheidenden Hinweis zu bekommen. Sollte dieser ausbleiben, droht der Fall zu den Akten als Cold Case genommen zu werden. Aber auch hier haben sie leider kein Glück. 5 Jahre soll es dauern, bis endlich wieder Bewegung in den Fall kommt. Denn im Jahr 1994 meldet sich die 26-jährige Diana Gärtner bei den Ermittlern und gibt an, dass ihr Lebensgefährte, der 25-jährige Maurer Sascha Dennert, ihr die Tat gestanden habe. Bei genauerem Hinsehen ist die Dame für die Ermittler der Kripo keine Unbekannte. Denn schon 1992 hatte sie, genauso wie der Vater von Sascha Dennert, der Polizei ihre Aufwartung gemacht und zu Protokoll gegeben, dass ihr Freund ihr die Tat gestanden habe und ihr auch den Namen des Mittäters verraten habe. Warum diesen Hinweisen nicht weiter nachgegangen wurde, ist bis heute nicht bekannt. Beim zweiten Mal wird der Aussage von Diana dann aber zum Glück mehr Glauben geschenkt. Und so werden Sascha Dennert und dessen mutmaßlicher Komplize, der 23-jährige Volker Sauer, von den Beamten der Kripo festgenommen und zum Verhör aufs Revier gebracht. Da eine DNA-Analyse zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich ist, konzentrieren sich die Ermittler zunächst auf die am Taxi und an der Leiche sichergestellten Fingerabdrücke. Diese stimmen mit dem Beschuldigten überein. Die beiden mutmaßlichen Mörder, die zum Tatzeitpunkt 20 und 18 Jahre alt waren, geben nun in separaten Befragungen zu, am Raub beteiligt gewesen zu sein. Den Mord am Taxifahrer versuchen sie dem jeweils anderen in die Schuhe zu schieben. Die Tat selbst habe Sascha Dennert laut eigener Aussage kurz danach seiner Freundin Diana gestanden. Oder zumindest in Teilen. Er sagte ihr, er sei in eine brutale Schlägerei verwickelt gewesen, als Diana ihn auf die Blutflecken auf seiner Kleidung ansprach. Einen Tag später erzählte er ihr dann die ganze Wahrheit. Um ein Alibi zu bekommen, seien die beiden Täter, nachdem sie kurz zu Hause waren, dann schnell ins Oberbayern gegangen, um dort von möglichst vielen Zeugen gesehen zu werden. Die Geldbörse des Opfers haben sie vorerst hinter dem Zigarettenautomaten versteckt. Im Anschluss folgt dann der Gerichtsprozess vor dem Jugendgericht. Da beide Täter zum Tatzeitpunkt 18 bzw. 20 Jahre alt waren, entscheidet die Kammer, sie nach Jugendstrafrecht zu verurteilen. Im Prozess halten beide an ihren Beschuldigungen des jeweils anderen fest. Am Ende steht dann das Urteil. Die Kammer sieht es aufgrund der widersprüchlichen Angaben der beiden Beschuldigten, den Zeugenaussagen und Indizien als erwiesen an, dass beide den Mord gemeinsam begingen. Strafmildernd wirkt sich aus Sicht des Gerichts aus, dass die nicht vorbestraften Männer bis zur Festnahme durch relativ bürgerlichen Lebenswandel auf ihre Art und Weise versuchten, von der Tat loszukommen. So heißt es zumindest in der Urteilsbegründung. Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre Jugendhaft für beide, also die Höchststrafe, gefordert. Zu 9 Jahren Haft werden beide verurteilt. Nachdem beide Täter ihre Haftstrafe abgesessen haben, werden sie entlassen. Es ist nicht bekannt, ob sie danach nochmals straffällig wurden. In einem späteren Forumbeitrag bei XY Wiki ist ein Post zu lesen, in dem einer der Ersteller angibt, er sei einer der Täter. Ich zitiere: Hallo. Für mich als einen der damaligen Täter ist es schon verwunderlich, wie manche Dinge verdreht werden. Die Kammer des Landgerichts hat erst am letzten Tag der Verhandlung entschieden, dass wir unter Jugendstrafrecht zu verurteilen sind. Aussagen, welche gemacht wurden, zumindest meine, waren widerspruchsfrei, präzise und ehrlich. Dass wir gefunden wurden, war kein ermittlungstechnischer Erfolg, sondern gewollt. Man redet von schlechtem Gewissen, was auch heute noch da ist. Auch wenn man ein neues Leben begonnen hat. Was ich sagen möchte, ist eigentlich nur, dass man nicht alles glauben darf, was man hört oder sieht. Geld ist von uns nicht entwendet worden. Der damalige Beweggrund war ein ganz anderer.
Okay, also durch diesen Kommentar von wohlmöglich einem der Täter kann man ja jetzt schlecht nachweisen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, warum sich jemand als damaligen Täter ausgeben sollte, wenn das nicht ist. Das macht das Ganze nochmal wesentlich interessanter, finde ich, weil wir sowas bislang noch nicht hatten. Interessant finde ich, dass er sagt, das war kein ermittlungstechnischer Erfolg, sondern das war gewollt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie genau, also wie hat das ausgesehen, dass es gewollt war? Meint er damit, weil er seiner damaligen Freundin eh schon die Tat gestanden hat und davon ausgegangen ist, sie geht mit dem Geständnis auch zur Polizei? Oder das kannst du wahrscheinlich jetzt auch nicht wiedergeben, oder?
Nee, das kann ich nicht wiedergeben, aber für mich ist es insofern auch unlogisch, wenn ich gewollt etwas mache, dann gehe ich dahin und sage, hallo, ich war das, hier bin ich. Ist ja zum einen auch für mich vor Gericht vorteilhafter dann, ja, wenn ich geständig bin.
Ja, richtig. War auch mein erster Gedanke, aber dann dachte ich mir auch, okay, du hast sie jetzt Diana genannt, keine Ahnung, ob sie wirklich so hieß.
Nein, ist geändert, der Name.
Die ist ja eigentlich zum ersten Mal schon 1992 zur Polizei gegangen und hat ihre Aussage getätigt, was ja auch schon alleine 3 Jahre nach der Tat war. Allerdings ging sie ja dann nochmal ein zweites Mal, 1994 war das dann, glaube ich.
Genau.
Genau. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie diese zweite Aussage vielleicht nochmal aufgrund, ja, von der Bitte eines der Täter, also wahrscheinlich dann halt eben ihr damaliger Partner, dass sie eben darum nochmal zur Polizei gegangen ist, weil sie ja gemerkt hat, okay, es wurde überhaupt nichts unternommen, scheinbar. Was ich auch nochmal sagen muss, dafür hast du keinerlei Erklärung gefunden, warum diese Aussage, die ja wohl sehr eindeutig war, nicht nachgegangen wurde, obwohl ja in Vergangenheit so krass versucht wurde, die Täter zu finden. Ich meine, da wurde ja sogar sich an die Sendung Aktenzeichen XY gewendet und trotzdem ist ja nichts passiert. Und dann haben sie eigentlich den perfekten Hinweis, der zu den Tätern führen kann, und dann passiert nichts.
Nein, das ist für mich auch unverständlich und Ich kann nicht erklären, warum das so ist. Es wird nirgendwo beschrieben oder sowas. Was mich halt wundert, es waren ja auch zwei Aussagen. Es war ja sogar der Vater des Täters da. Es war ja nicht nur die damalige Lebensgefährtin. Ich gehe mal davon aus, dass es damals nur die Lebensgefährtin war. Es waren ja gleich zwei Aussagen und ich verstehe halt nicht, warum da nicht nochmal nachgegangen worden ist. Ist aber auch leider nirgendwo zu finden. Alle Quellen sagen immer nur, unverständlicherweise wurde dem Hinweis nicht nachgegangen.
War der Zeitpunkt der Aussage des Vaters in etwa der gleiche, also auch 1992, oder?
So wie ich das aus einer dieser Quellen rausgehört habe, sind die sogar zusammen dahin gegangen. Ah, also okay, Vater und, in Anführungsstrichen, Schwiegertochter in Spee.
Achso, zu dem Zeitpunkt waren sie sogar noch zusammen, oder wie?
Da zu dem Zeitpunkt der ersten Aussage hat sie gesagt, mein Lebensgefährte hat mir die Tat gestanden. Also gehe ich mal davon aus, dass sie da noch zusammen waren. Das ist aber auch nirgendwo gebrieft.
Ja, dann fand ich es ein bisschen merkwürdig, wenn ja versucht wird, sich durch diesen Baraufenthalt ein Alibi zu verschaffen, warum man dann sagt, okay, wir packen die Geldbörse genau in dieser Bar hinter diesen Zigarettenautomaten. Weil, also wenn sie wirklich ihre Tat hätten vertuschen wollen, dann wären sie doch eigentlich so schlau gewesen und hätten dann vielleicht die Geldbörse irgendwo anders entsorgt.
Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich habe dann versucht, es mir vielleicht so zu erklären. Die haben vielleicht gedacht, okay, wenn wir jetzt direkt nach der Tat aufgegriffen werden, weil uns vielleicht doch irgendjemand gesehen hat oder so, dass wir dann nichts dabei haben. Das wäre vielleicht so eine Vorstellung, die meiner Meinung nach auch nicht ganz schlüssig ist, aber im Bereich des Möglichen. Anders kann ich mir es auch nicht erklären.
Ja, dann fand ich es ganz, ganz schrecklich, nochmal zu hören, dass das Opfer, also Peter, wohl wahrscheinlich noch am Leben war, als sein Kofferraum gesperrt wurde. Also ich will mir generell diese Tat gar nicht vorstellen, wie brutal die gewesen sein muss und wie krass sich Peter auch noch dabei gewehrt haben muss, wenn du ja sagst, der Kampf hat dann auch teilweise auf der Rückbank des Autos stattgefunden und er konnte ja dann scheinbar auch irgendwie nochmal aus dem Auto fliehen, weil das Ganze ja dann draußen weitergegangen ist. Es ist ganz, ganz schlimm. Also möchte ich mir wirklich nicht vorstellen.
Laut Quellen ist es so gewesen, dass sie ihn dann aus dem Auto rausgezerrt haben, weil er halt eben so massiven Widerstand geleistet hat. Ja, was halt auch fürchterlich traurig ist, ist halt, das war ein Mann, der hat vorher kein leichtes Leben gehabt, hat Drogenprobleme gehabt und so weiter, hat sich dann gefangen, hat sich mit seiner Frau zusammen was aufgebaut, ja, und wird dann umgebracht. Das ist, ich finde sowas ganz furchtbar.
Finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Die Frage wäre dann aber, wenn die Aussage des damaligen Täters in diesem Forumsbeitrag stimmt, dann wurde ja wahrscheinlich gar kein Geld entwendet. Wenn jetzt aber Habgier überhaupt nicht das Tatmotiv war, was soll denn dann das Motiv gewesen sein? Standen die irgendwie in Kontakt zueinander? Vielleicht sogar aus dem damaligen Drogenmilieu? Hat er den beiden Geld geschuldet? Ich verstehe nicht, warum er quasi das ganze Thema ankratzt in seinem Beitrag, aber dann nicht sagt, das und das war nicht das Motiv und es hat gar kein Geld gefehlt, sondern es war in Wirklichkeit so. Er hatte ja scheinbar das Bedürfnis, was dazu zu sagen. Dann verstehe ich nicht, warum es dann halt nur so eine halbe Aussage war.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Was die Sache für mich halt ziemlich unlogisch macht, ist die Tatsache, dass Peter Schäfer ja zufällig dahin geschickt worden ist. Also die haben bei der Taxizentrale ein Taxi gerufen und hatten keinerlei Einfluss darauf, welches Taxi kommt. Also wäre das jetzt geplant gewesen, dass er vielleicht, ich hatte auch kurzzeitig mal überlegt, kennen die sich vielleicht noch aus irgendwelchen zwielichtigen Kreisen von früher, aber sie konnten ja gar nicht wissen, dass er da hinkommt. Da hätte ja jeder andere hinkommen können. Das ist das Erste. Dann, der ist mit einem Seil erwürgt worden. Hat man sowas standardmäßig freitagsabends, wenn man in die Kneipe geht, dabei? Also hast du eine Wäscheleine in der Tasche immer, wenn du unterwegs bist?
Nein.
Ja, also insofern passt das alles für mich nicht so. Wo ich dann zum Schluss gekommen bin, okay, selbst wenn sie sich aus vorheriger Zeit gekannt hätten und es war jetzt reiner Zufall, dass er dann mit dem Auto dahin gekommen ist, das war doch geplant. Der eine hat so getan, als würde er bezahlen, der andere hat ihn von hinten erwürgt. Das hört sich für mich nicht so an, als wäre das eine Zufallstat. Dafür ist der Tatablauf meiner Meinung nach viel zu durchdacht.
Also du meinst im Sinne von Zufallstat, natürlich war es Zufall, dass es jetzt genau der Taxifahrer war, aber es war keine Zufallstat in dem Sinne, es war geplant, einen Taxifahrer zu überfallen.
Genau, genau. So kommt es für mich rüber. Okay. Das war ein geplanter Überfall meiner Meinung nach.
Ja, also wenn ich jetzt nach den ganzen Informationen zum Fall gehe, dann wirkt es natürlich so, ja, dass Habgier ganz klar im Vordergrund stand. Deswegen wundert mich eben diese Aussage in dem Forumsbeitrag. Schade, dass er da nicht ein bisschen mehr ins Detail gegangen ist, hätte mich ja interessiert. Klar, die Aussage eines Täters weicht immer von dem ab, was jetzt zum Beispiel ein Gerichtsprotokoll aussagt. Das ist fast immer so. Aber dass es sich jetzt so stark voneinander unterscheidet und dann auch leider nur so ein bisschen das Thema angesägt wurde, aber nicht zu Ende gesprochen wurde, ist maximal unbefriedigend in dem Fall.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ich der Meinung bin, ich muss in einem Forum etwas klarstellen, ja, dann stelle ich es doch richtig klar. Dann sage ich doch gleich hier, darum habe ich das gemacht. Deswegen ist das passiert, das war so und so. Das hier ist alles mehr so ein bisschen kryptisch. Ich wollte es aber verlesen, es gehört ja dazu. Man weiß ja auch gar nicht, ob es der Täter war, muss man auch dazu sagen, oder einer der Täter. Ich finde halt, es war halt ein ganz interessanter Fakt, den ich gerne noch dazu nehmen wollte.
Ja, was ich allerdings glaube, ist, dass dieser Täter wohlmöglich auch ein schlechtes Gewissen hatte. Weil wenn er dies nicht gehabt hätte, dann hätte er die Tat seiner Freundin nicht gestanden. Dann hätte er es bei dieser Aussage belassen können, aller, ja, ich bin in eine blutige Schlägerei geraten, aber ist nichts weiter passiert. Stattdessen hat er ihr am Folgetag die Tat gestanden. Das heißt, er muss schon relativ schnell ein schlechtes Gewissen gehabt haben.
Ja, und vor allen Dingen halt auch so jung. Ich meine, der eine ist 18, der andere ist 20. Ja, haben vorher auch nie Probleme mit der Polizei gehabt, sind nie ermittlungstechnisch in Erscheinung getreten. Deswegen gab es ja auch keine Fingerabdrücke. Mhm. Also haben vorher und nachher dann auch ein straffreies Leben geführt.
Ja. Ein sehr interessanter Fall, wie ich finde, übrigens auch ein lustiger Zufall, dass der Taxifahrer von einem ehemaligen Taxifahrer gefunden wurde. Also nicht von irgendeinem random Dude, sondern jemand, der auch in dem Bereich gearbeitet hat und dementsprechend ja auch wusste, wie man eben so ein, wie heißt das?
Funkgerät. Das ging wirklich
genau.
Gut. Ja.
Wie man so ein Funkgerät nutzt. Wenn du mich jetzt vor ein Funkgerät setzen würdest, ich hätte keinen Plan davon. Ich meine, es waren ja auch noch die 80er, das heißt, man hatte ja auch kein Handy dabei oder so. Das war also quasi die schnellste Möglichkeit, dann eben Notruf zu wählen, ja.
Genau, das war so. Und es ist auch nicht selten der Fall, dass über so ein Funkgerät mal etwas nicht verstanden wird. Weil der ja zum Beispiel auch nicht wusste, wo der hingefahren ist. Mhm. Das ist also, diese Funkgeräte sind von der Qualität her wirklich, je nachdem, wo du lang fährst, hörst du da nicht viel. Ich bin selbst auch ein bisschen Taxi gefahren, mal so nebenbei. Ich bin Gott sei Dank nicht über Funkgerät navigiert worden. Ich wäre nirgendwo angekommen. Und vor allen Dingen hätte ich auch nicht die Möglichkeit gehabt, das irgendwie mir zu merken oder so. Aber du verstehst sehr wenig. Also das ist wirklich sehr, sehr, eine sehr schlechte Qualität. Wenn der noch das Fenster auf hat oder das Radio an, verstehst du gar nichts mehr.
Naja, kann ich mir vorstellen. Ich finde es auch ganz schlimm, dass es bestimmte Berufsbereiche gibt und darunter zähle ich auch Taxifahrer, die im Prinzip jeden Tag mit so einer leichten Angst auch an ihren Job rangehen müssen. Gerade wenn jetzt vielleicht eine Nachtschicht oder Wochenends gefahren wird. Du weißt nie, was für einen Gast du abholst, wie der drauf ist, was der vorhat, ob du dir da tatsächlich vielleicht in dem Moment den Mörder ins Auto holst. Ich weiß nicht, warum für die Sicherheit von Taxifahrern nicht schon lange irgendwie das eingeführt wurde, dass du quasi wie so eine Schutzwand zwischen Rückbank und Fahrer hast, wie bei einer Limousine jetzt quasi. Wäre am sinnvollsten. Ich glaube aber, ich habe irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. Gibt es nicht irgendwie so eine Notfunktion, dass wenn du jetzt sagst, okay, ich bin in Not, dass du ein über das Taxischild oben am Auto so ein Leuchtchen anmachen, also so eine Lampe anmachen kannst, dass alle anderen sehen, da ist ein Taxifahrer in Not, aber der Täter im Auto bekommt es nicht mit?
Heutzutage gibt es zwei, also bei dem Unternehmen, wo ich gefahren bin, gibt es zwei Sachen. Vor dir hast du ja dein Handy, wo du also auch das jetzt angezeigt bekommst, wo du hinfährst. Wenn du da einmal drauf drückst, ertönt ein Alarmsignal bei der Zentrale. Die sehen ja sowieso, wo du bist über GPS. Mhm. Und es gibt auch einen Knopf, den du drücken kannst, dass das anfängt zu hupen und einen Höllenkrach macht. Aber je nachdem, wo du stehst, hast du ja keine Chance. Der stand also in der Sackgasse.
Ist es nicht so, wie ich das gerade gesagt habe?
Doch, das Licht leuchtet dann oben auch, aber es fängt an, ganz wild zu hupen. Zumindest bei dem Auto, mit dem ich gefahren bin, immer.
Ja, das ist ja schwachsinnig, wenn der Täter dann direkt darauf, obwohl ja, nee, das könnte ihn davon abhalten, weiterzumachen, ne?
Ja, es könnte ihn abschrecken halt im besten Fall, ja.
Ja, aber man müsste auch sowas wie einen stummen Notruf absetzen, wenn man das Gefühl hat, genau das wäre jetzt gerade das Falscheste.
Das ist das mit dem Handy. Ah, okay. Also wenn du auf den Knopf drückst, dann blinkt bei der Zentrale auf, okay, der hat ein Problem, dann melden die sich bei dir, die rufen an dann und gucken natürlich, wo du bist.
Ja gut, ja. Wenn sie versuchen anzurufen und du gar nicht annehmen kannst, ist auch blöd.
Ne? Es ist im Endeffekt so. Wenn der hinter dir sitzt, du siehst ihn nicht, du musst ja auf den Verkehr achten. Ja, das ist eine gefährliche Sache. Und ich finde, dass Taxifahrern da auch teilweise mit viel zu wenig Respekt von der Gesellschaft her begegnet wird.
Ja.
Ja.
Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, auch in umgekehrter Richtung, ich zum Beispiel als Frau bin auch schon oft in ein Taxi eingestiegen und dachte mir, naja, was sagt denn jetzt nicht, dass der Taxifahrer mich jetzt gleich überfällt? Andersrum gab es das auch ebenso schon bereits in Vergangenheit. Deswegen sage ich ja, ich glaube, beiden Parteien wäre am besten geholfen, wenn es so eine Trennwand zwischen Fahrer und Fahrgast gäbe. Und was jetzt zum Beispiel auch gut ist, ist die Sicherheit, jetzt für mich als Fahrgast zum Beispiel gesprochen, wenn du ein Taxi über ein Unternehmen bestellst, über eine App zum Beispiel, kriegst du auch ganz oft dann den Namen des Taxifahrers angezeigt und du kannst es auch mitverfolgen. Da fühle ich mich dann auch wesentlich sicherer, als wenn ich jetzt einfach irgendwo in der Stadt bin und selbstständig einfach in ein Taxi, was da so rumsteht, einsteige. Weil dann weiß ich nicht, wer ist das? Ist überhaupt bekannt? Also weiß jemand, dass ich mit diesem Taxifahrer unterwegs bin? Deswegen lieber über App, wo ich dann halt den Namen des Taxifahrers habe. Und dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen sicherer.
Ja gut, das Problem hast du hier bei uns auf dem Land nicht. Du musst immer über eine App oder telefonisch gehen. Hier stehen nirgendwo Taxen rum. Ja, also insofern musst du eher nicht? Immer warten. Nein, nein. Also hier ist, bei uns hier in der Ecke ist es so, wir haben ein riesengroßes Taxiunternehmen hier, was wirklich viele Taxen hat. Aber wenn es Freitagnacht ist oder Samstagabend oder so, dann musst du warten. Da musst du sowieso dann über eine App kannst du gehen oder halt wahlweise am besten du rufst an. Und da ist das dann sowieso alles verbrieft. Also ich habe es noch nie geschafft, ein Taxi, was da rumsteht, einfach zu nehmen. Hat noch nie funktioniert.
Okay. Gut, das wäre es von meiner Seite. Du hast auch schon ein paar Bilder bereitgestellt, wie ich gesehen habe. Möchtest du dazu noch ein, zwei Wörter verlieren?
Ja, also ich habe zum einen das Phantombild des Mannes, den Besucher aus diesem Oberbayern genannt haben, mal reingemacht. Das hat ermittlungstechnisch zwar nicht so viel geführt. Ich sage gleich vorab, von den zwei Tätern gibt es keinerlei Fotos, keine Bilder, nichts. Das zweite Bild ist Peter Schäfer, der ist aber auch verfremdet. Qualität ist nicht so toll. Ich glaube, das ist von seiner Taxilizenz, dieses Bild. Und ja, dann habe ich noch ein Bild von dem Kreuz, was aufgestellt wurde für ihn.
Okay. Diese Fotos könnt ihr auf Instagram gerne anschauen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Unter dem Beitrag könnt ihr dann noch gerne eure Meinung zu dem Fall niederschreiben. Feedback gerne ab in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr das Ganze auch, wenn ich das wieder gefixt habe, auf unserer Homepage allejahremörder.de. Ja, wir müssen das reconnecten, da war halt egal. Alternativ könnt ihr euer Feedback auch sehr gerne einfach direkt auf Spotify in die Kommentare reinschreiben. Dort erscheint der Kommentar nicht sofort, denn wir müssen ihn erstmal freigeben. Aber das Tolle ist, wir können mittlerweile sogar auf Kommentare reagieren. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne auf Spotify mit reinsetzen. Und wenn ihr sowieso schon irgendwie dabei seid, könnt ihr auch sehr gerne mal unseren Podcast eine Sternebewertung geben. Das geht ganz, ganz fix und wir freuen uns riesig. Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, weil ihr Feedback habt oder einen Fallvorschlag zum Beispiel, könnt ihr das gerne unter der Adresse
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau, einreichen müsste jetzt noch als Wort kommen. Das war ein halber Satz.
Verzeihung. Ich muss mich immer so konzentrieren, dass ich die E-Mail-Adresse richtig sage, dass ich dann den Rest vergesse. Und soll ich jetzt bevor ich ein neues Jahr ziehe, ein Geständnis ablegen oder hinterher?
Was für ein Geständnis?
Ja, ihr müsst wissen, bei uns war ja der Sperrmüll und ich musste ein Kärtchen beschriften mit der Sperrmüllnummer. Zur Beschriftung dieses Kärtchen aufgrund massivster Regenfälle habe ich meinen Dienstedding hier oben verwendet. Ja. Und es liegt im Bereich des Wahrscheinlichen, dass ich den unten liegen lassen habe. Zumindest sehe ich ihn gerade nicht.
Hast du nicht irgendwie so ein Mehrfachpaket geholt das letzte Mal?
Ja, da kommen wir zu meinem zweiten Problem. Ich weiß nicht, wo ich das Paket hingetan habe. Aber ich bin durchaus bereit, mal zu gucken. Eine Sekunde.
Jetzt hört er mich zum Glück gerade nicht, aber er hat vor kurzem gerade erst seinen Arbeitsplatz aufgeräumt und jetzt will er nichts mehr wiederfinden.
So, ich bin ja hervorragend organisiert, wisst ihr ja, mir Gott sei Dank ist mir gerade selbst eingefallen, dass ich ja ein Doppelpaket gekauft habe.
Ich habe vielleicht auch gerade erwähnt, dass du vor kurzem deinem Arbeitsbereich aufgeräumt hast. Eigentlich müsstest du wissen, wo sich alles befindet.
Ich habe das ja auch sofort gefunden. Nein, ist Tatsache wirklich. Ich habe den Edding mit runtergenommen und habe ihn, denke ich, mir nicht mehr mit hochgenommen dann. So, aber jetzt habe ich einen neuen Edding. Ja, und
aber musst du erst mal ein Jahr ziehen, ne?
Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los hier. 1975.
Das Jahr hatten wir tatsächlich nur zweimal bislang. Also ich sogar nur. Und wir haben auch schon zwei Fallvorschläge.
Gut. Dann mit dem neuen Edding jetzt.
Ja, der hier. Klang auch komplett anders.
Ja, also es ist auch ein anderer, aber es ist ein Permanent Marker. Ja, es ist übrigens alles keine Werbung. Ja, ich musste wie immer alles selbst kaufen.
Das war ein Scherz. Was soll ich denn wissen, ob das ein anderer ist vom Klang her?
Es ist ein anderer.
Obwohl, vielleicht hört man es.
Gut. Ihr Lieben, dann wär's das für heute von uns. Ist richtig, gell? Ja. Dann wär's das für heute von uns. Wenn ihr Lust habt, hört gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent. Lasst es euch gut gehen. Macht zwei Kerzchen an. Ja. Und ruht euch schön aus. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.